SWR 2 Forum.
Die Sehnsucht nach dem Wir-Gefühl, fehlt uns die Solidarität? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Ostdeutsche gegen Westdeutsche, Frauen gegen Männer, Inländer gegen Ausländer, abgehobene Eliten gegen gefühlte Modernisierungsverlierer. Wer in diesen Tagen die Zeitung liest oder ins Internet schaut, der erlebt Deutschland als ein Land der Gegensätze, als eine gespaltene Gesellschaft. Von einem neuen Kulturkampf ist die Rede, in dem sich ideologische Lager und kulturelle Identitäten scheinbar unversöhnlich gegenüberstehen. Der soziale Zusammenhalt, so macht es den Eindruck, schwindet. Ist den Deutschen die Solidarität verloren gegangen, fragt der Soziologe Heinz Bude von der Universität Kassel in seinem neuen Buch »Solidarität – Die Zukunft einer großen Idee«. Haben wir im Zeitalter der Differenz und der Individualität noch einen Sinn für das Gemeinsame? Was verbindet uns? Und wie ist ein solidarisches Miteinander in einer von Konkurrenz geprägten Wettbewerbsökonomie möglich? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum. Herr Bude, beginnen wir mit der Frage, die Sie in Ihrem Buch stellen. Ist uns Deutschen die Solidarität verloren gegangen?
Sagen wir es mal so. Es sieht so aus, als ob das beträchtliche Wachstum an Arbeitsplätzen, das wir ja haben, und auch die Tatsache, dass wir in den letzten 10 Jahren durch eine enorme Boomphase ökonomisch gegangen sind, von der wir besonders in Deutschland profitiert haben, nicht dazu geführt hat, dass die Leute im Grunde das Gefühl haben, sie sind in einer Welt, wo alle an einem Strang ziehen, oder sagen wir mal so, die Leute in ihrer Unterschiedlichkeit dem Ganzen zuträglich sind. Es gibt schon, wenn Sie die Leute fragen, gibt es so etwas wie eine Spaltung in unserer Gesellschaft, dann stimmen dem fast 2/3 der Befragten zu, dass sie den Eindruck haben, hier stimmt etwas nicht, dass in unterschiedlicher Weise an diesem Fortschritt im Wachstum, im Fortschritt an Arbeitskräften die Leute beteiligt sind und dass da im Ganzen etwas nicht stimmt, obwohl gleichzeitig weit über 80% mit ihrer persönlichen Situation sehr zufrieden sind.
Das heißt, wir haben weniger Solidarität?
Ich würde es eher sagen, der Begriff der Solidarität ist Ausdruck eines Gefühls, dass etwas nicht stimmt in der Art und Weise, wie wir uns untereinander aufteilen nach Beiträgen zum gesellschaftlichen Ganzen. Dass offenbar Leute, die beispielsweise in die Amazon-Pakete nach Hause bringen, man das Gefühl hat, die verdienen doch zu wenig, was nicht nur ein Gefühlsausdruck ist, sondern eine Tatsache ist, wenn Sie etwa daran denken, dass Sie da bei vollzeitiger Tätigkeit mit etwa 1.000 Euro netto nach Hause gehen und jeder weiß, dass man damit auch in Reutlingen oder in Jena nicht leben und nicht sterben kann. Das sind die sogenannten einfachen Dienstleistungen, die etwa 12-14% der Beschäftigten ausmachen. Also da ist etwas, wo man sagt, da die Leute arbeiten doch hart und kriegen doch eigentlich nicht genug. Und auf der anderen Seite gibt es auch in der Mitte der Gesellschaft den Eindruck, dass es Haushalte gibt, denen es sehr gut geht, die einen komfortablen Wohlstand haben und auch Haushalte mit einem prekären Wohlstand, die also nicht in Armut leben, aber wo man den Eindruck hat, bei dem dritten Kind wird es wirklich eng, wenn es darum geht, ob es studieren kann.
Professor Dr. Stefan Lessenich lehrt Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und forscht dort zu Praktiken der Solidarität. Herr Lessenich, in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung von Ende 2017 sagen 7 von 10 der Befragten, dass sie den Zusammenhalt in ihrem eigenen Umfeld als gut empfinden. Ist die Solidarität also gar nicht in der Krise?
Ich glaube, dass man schwer von mehr oder weniger Solidarität sprechen kann. Ich wüsste auch gar nicht, wie man das messen wollen würde. Ich glaube, es ist eine Frage, wo die Grenzen der Solidarität gezogen werden. Also ob Solidarität offener oder geschlossener A gedeutet und B gehandhabt wird. Also mit wem fühle ich mich solidarisch und dann vor allem für wen bin ich bereit einzustehen? Ist das nur in meinem sozialen Nahbereich, in der Familie, in der Freundschaft, vielleicht noch im Betrieb oder nur in meiner Abteilung des Betriebs oder geht es weiter? Habe ich eine Vorstellung von gesamtgesellschaftlicher Solidarität oder Solidarität über Gruppen, über Klassen, über Milieus hinweg oder vielleicht sogar über nationale Grenzen hinweg? Von daher würde ich A unterscheiden, wen man mit einbezieht in den Kreis derer, die Teil dieses solidarischen Zusammenhangs sein sollen. Und ich würde B sagen, dass Solidarität immer eine Praxis ist. Da reden wir ja vielleicht noch drüber. Es geht also nicht nur um wortreiche Bekundungen, sondern es geht in meiner Sicht um das Handeln. Ist man tatsächlich bereit, mit anderen gemeinsam für eine Sache einzustehen?
Mein dritter Gast ist der Publizist und Kolumnist Dr. Rainer Hank. Bis vor kurzem hat er die Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geleitet. Herr Hank, wie sehen Sie das? Fehlt uns die Solidarität?
Ich glaube nicht, dass uns die Solidarität fehlt, aber natürlich hängt es daran, wie wir Solidarität definieren. Ich würde auf der einen Seite sagen, es gibt sogar mehr Solidarität. Es gibt Solidarität in der Arbeit. Herr Bude hat es gesagt, nur nennt er das nicht Solidarität. Alle Menschen in Deutschland, sagen wir mal fast alle, haben Arbeit. In der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, den 70er und 80er Jahren, da hat man gesagt, die Gesellschaft wird entsolidarisiert in die Arbeitsplatzbesitzer und die, die keine Arbeit haben. Wenn man das als Solidarität bezeichnet, kann man vermutlich drüber diskutieren, dann haben wir einen Zugewinn an Solidarität. Das Gleiche gilt beim Konsum. Als ich aufgewachsen bin, habe ich gedacht, ich werde es nie schaffen, einmal nach Amerika zu kommen. Dafür habe ich viel zu wenig Geld. Die Preise beim Reisen, die Preise beim Essen, die sind derart niedrig geworden im Vergleich zu vor 20 Jahren, dass sich Menschen Dinge leisten können, die sie früher nicht leisten konnten. Wir haben also auch eine Solidarität im Konsum. Aber auf der anderen Seite, und da würde ich schon dem zustimmen, was der Ausgangspunkt dieser Debatte ist und auch das schöne Buch von Heinz Bude. Wir haben eine soziale Entmischung. Die Gebildeten und die Nichtgebildeten sind nicht mehr so nett zueinander, wie sie es vielleicht mal waren. Und wir haben eine geografische Entmischung zwischen Stadt und Land und jeweils Kulturen, die sich weniger zur Kenntnis nehmen als früher. An der Stelle würde ich der These der weniger Solidarität, Entsolidarisierung etwas abgewinnen können.
Ein Stichwort ist es noch gar nicht gefallen und das überrascht mich ein wenig, denn mehr Markt, weniger Staat, mehr individuelle Eigenverantwortung, weniger Schutz durch das Kollektiv, das ist der Geist der neoliberalen Ära, die wir in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Staaten seit einigen Jahrzehnten erleben. Hat diese neoliberale Phase dem gesellschaftlichen Zusammenhang geschadet?
Nein, eigentlich erst auf den ersten Blick nicht. Es geht eher darum, dass es ein normatives Modell gegeben hat. Sagen wir mal, der Neoliberalismus war ja nichts an sich Schlechtes, weil man muss sich ja klar machen, er ist die Mehrheit der Menschen in allen westlichen Gesellschaften, in nahezu allen, haben dem Wechsel ja zugestimmt. Also Tony Blair am Ende, Gerhard Schröder am Ende, hat es sogar eine Weiterentwicklung dieses Modells gegeben, was ich in einem normativen Satz zusammenfassen würde, dass eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft starker Einzelner ist. Dass also Politik die Aufgabe hat, die Möglichkeiten und die Kompetenzen der Einzelnen zu stärken. Und wenn alle irgendwie stark geworden sind, dann ist das ein Zugewinn für alle, der sich daraus ergibt. Und diese Vorstellung hat lange Zeit die Leute sehr gepackt und man dachte, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, so voranzukommen. Nicht zuletzt in Deutschland, als dann Gerhard Schröder sagte, ja, irgendwie, wir müssen schauen, dass wir mehr die Einzelnen fordern und ihnen aber auch die Möglichkeit geben, sich am gesellschaftlichen Geschehen zu beteiligen. Das war insgesamt, glaube ich, relativ erfolgreich und die Leute haben sich auch im Grunde darauf verpflichten lassen. Nur jetzt taucht die merkwürdige Idee auf, wir haben ein paar Probleme, wo viele Leute sagen, es können sich wirklich starke Einzelne retten. Denken Sie nur mal an den Klimawandel. Können sich starke Einzelne retten, wenn man eine vernünftige Zuwanderungspolitik in Deutschland machen will? Muss man sich da nicht auf Kooperationen mit anderen einlassen? Muss man sich nicht auf andere verlassen können, auch im internationalen, im europäischen Gefüge? Oder wenn Sie daran denken, wie man sich eigentlich zusammenfindet im Vergnügen, wie man sich zusammenfindet im alltäglichen Leben. Da scheint es irgendwie so zu sein, dass ein paar noch Stärkere sich von den vermeintlich Schwächeren versuchen abzukoppeln. Und es gibt ein großes Thema um Entkoppelung in unserer Gesellschaft. Ein Beispiel dafür ist das, was ein Kollege von mir mal Exit-Kapitalismus genannt hat. Also, dass viele auf die Idee kommen, dass man möglichst viel arbeitet und möglichst gut verdient, um dann irgendwann mit Mitte 40 aufzuhören und mit seinen halbwüchsigen Kindern auf Weltreise zu gehen und die selber auszubilden. Es gibt solche Fantasien in unserer Gesellschaft, dass man eigentlich vor allen Dingen als Einzelner durchkommt und als Einzelner sich ein gutes Leben machen kann. Und das scheint mir, glauben eigentlich immer weniger Leute in allen westlichen Gesellschaften, dass es eine gute Idee ist. Und das ist für mich der Grund, warum wir eigentlich eine Rechtsentwicklung in fast allen europäischen Ländern haben.
Also ich würde beiden Diskutanten, die ja noch gar keine Diskutanten sind, weil wir noch gar nicht diskutiert haben, würde ich gerne kurz widersprechen wollen. Also einerseits Herrn Bude, wenn er den Neoliberalismus, den ich gar nicht so nennen möchte, weil ich den Begriff analytisch wenig erhellend finde. Aber wenn er sagt, das war eigentlich gar nicht so eine schlechte Sache, nicht zuletzt auch deswegen, weil er in Wahlen breite Zustimmung gefunden habe. Ich denke, das muss man voneinander trennen. Man müsste einerseits, gibt es ja sehr schöne Untersuchungen von Armin Schäfer, wer eigentlich wählen geht und dass es sehr stark sozialstrukturell geprägt ist. Man müsste aber trennen die Zustimmung bei Wahlen von der normativen Qualität eines Gesellschaftsmodells. Und da würde ich sagen, hat, wenn man das jetzt so nennen möchte, der Neoliberalismus, ein flexibilisierter Kapitalismus natürlich schon draufgesetzt, und das ist ja dann auch angedeutet worden, dass sich jeder eher selbst der Nächste sein soll und auf Märkten sein Heil suchen soll, auf Arbeitsmärkten, auf Wohlfahrtsmärkten, auf Vorsorgemärkten, auf Konsummärkten. Und dass dadurch eine gewisse Disposition einsozialisiert worden ist, eher auf sich zu schauen, vielleicht auf den eigenen Haushalt und den eigenen Nahbereich und das Gemeinwohl oder das gesellschaftliche Ganze nicht so stark im Blick zu haben, das würde ich sagen, ist schon auch ein Ausfluss von politischen Rahmenbesetzungen, die wir jetzt gerne als neoliberal bezeichnen. Und die Agenda 2010, man kann ja von ihr halten, was man mag, aber sie ist ja nicht zufällig meines Wissens in keiner Weise mit einer Solidaritätssemantik begleitet oder unterlegt worden. Und zu Herrn Hank würde ich nur kurz sagen, dann müssen wir uns tatsächlich nochmal über den Begriff unterhalten, weil Sie haben ihm jetzt ganz schön die Zähne gezogen. Also wenn die Vollerwerbsgesellschaft an sich schon per se etwas Solidarisches ist und wir von allen Unterschieden der Qualität der Beschäftigung und auch ob vielleicht die gute Beschäftigung zulasten der schlechten Beschäftigung geht oder ob die gute Beschäftigung die schlechte Beschäftigung braucht, damit sie überhaupt existieren kann. Wenn wir davon absehen, dann ist dem Begriff ist der einigermaßen entleert und noch mehr, wenn wir eine Konsumdemokratie als per se solidarisch sehen, weil dann blenden wir tatsächlich alles aus, was die Folgen dieser Konsumdemokratie sind und wer eigentlich an dem Konsum teilhaben kann, und dann sind wir nur noch in der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr in irgendeiner Vorstellung von globalem Zusammenhalt oder globaler Solidarität.
Ja, dann unterhalten wir uns über diesen Begriff der Solidarität. Herr Bude, wenn ich einem Bettler eine Münze in den Hut werfe, verhalte ich mich dann schon solidarisch?
Nein, das ist noch keine Solidarität. Das ist eine gute Tat, die ich auch für begrüßenswert halte, aber das ist noch keine Solidarität. Solidarität ist, wenn ich eine bestimmte Art von Selbstverständnis aufbaue, wenn ich der Meinung bin, dass ich alleine auf der Welt eigentlich nicht so wahnsinnig viel bewirken kann, wenn ich nicht die anderen mit einbeziehe, wenn ich nicht versuche zu realisieren, dass ich eigentlich in meinen eigenen Erfolgen Teil einer Erfolgslogik bin, an der andere beteiligt sind. Um es mal ganz einfach, in einer ganz einfachen Formel aus dem sozusagen Mittelstand zu sagen, wer was verdienen will, hat mein Vater immer früher gesagt, muss andere mitverdienen lassen. Dann kommt insgesamt eine bessere Stimmung auf und das ist für alle irgendwie gut. Und das ist dieser simple Gedanke. Es ist nicht eigentlich, ich bin nur der das geschafft hat, was ich gemacht habe, sondern da sind viele andere damit bei und daraus ergibt sich auch eine Art von, ich meine das jetzt gar nicht so groß, dass man so schlechtes Gewissen haben sollte, sondern es gibt eine Art Verschulden daran, dass man in einem gesellschaftlichen Zusammenhang eigentlich sein eigenes Leben macht und der gesellschaftliche Zusammenhang zum eigenen Leben unbedingt dazugehört.
Ich finde das Schöne an dem Buch von Heinz Bude, dass er, anders als man es bei einem Sozialwissenschaftler eigentlich erwarten würde, einen existenzialistischen Begriff der Solidarität versucht zu reinstallieren. Also man würde ja vermuten, hier wird über Ökonomie und Soziales als erstes geredet, aber nein, Bude schreibt über Camus und dahinter, soweit habe ich das verstanden, steckt die Idee, und die würde ich teilen, wir finden uns selbst nur indem wir uns im anderen verlieren. Das ist schon sozusagen ein etwas existenzialistisches Pathos, aber dieses Pathos liebt Bude. Und noch einmal, soweit, was theologisch, würde ich ihm zustimmen, ist ein schöner Gedanke, der tatsächlich auch anrennt gegen das Gefühl der Meritokratie. Alles, was ich im Leben geschaffen habe, habe ich alleine geschaffen. Nein, das habe ich nicht, aber immer werden wir verführt dazu zu meinen, wir hätten alles selber geschaffen. Also insofern willkommene Korrektur, würde ich d'accord sagen, aber ich bin nicht ganz sicher, ob wir es mit dieser Form existenzialistischen Pathos schaffen, die doch verhunzte Tradition des Solidaritätsbegriffs wieder zu beleben. Der Begriff ist doch arg, ich sag's mal etwas salopp, in Verschiss geraten. Und immer begriffsgeschichtlich, wenn Begriffe in Verschiss geraten, sollte man sich gut überlegen, ob es sinnvoll ist, sie wieder, wie soll man sagen, abzustauben und neu in den Raum zu stellen.
Also was Herrn Hank gefallen hat, hat mir gerade nicht so sehr gefallen, wobei ich überhaupt nichts gegen Pathos habe, im Gegenteil. Aber das Existenzialistische hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ich fand jetzt nochmal interessant, dass Herr Bude seinen Vater genannt hat und die mittelständische Färbung des Solidaritätsbegriffs. Ich finde, die liest man aus dem Buch durchaus heraus. Also auch wenn der Wiederaufbau der Bundesrepublik nach den Kriegswirren als per se wiederum ein kollektiver Akt der Solidarität gedeutet wird oder das persönliche Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, bleicher Schleier. Da kann man lange drüber reden. Neben dieser existenzialistischen Aufladung, die mich nicht so überzeugt hat, fiel mir aber nochmal auf, dass letztlich vielleicht auch darüber vermittelt, vielleicht auch Widerwillen, ein stark individualistisches Konzept der Solidarität vorherrscht. Also letztlich muss das Ich in sich selbst, dass wir finden, ja, und entdecken und entsprechend dieser Vorstellung, dass es eingebunden ist in ein Wir und abhängig von dem Wir, muss das Ich sozusagen dann sich entsprechend verhalten oder um es dann als ein solidarisches Ich zu bezeichnen. Ich finde, das entpolitisiert den Begriff und vielleicht bezieht sich das auf die letzte Anmerkung von Herrn Hank, die verhunzte Tradition. Also wenn ich an Solidarität denke, denke ich an die Arbeiterbewegung. Bei Herrn Bude im Buch wird diese Wurzel relativ knapp abgehandelt und der politische Solidaritätsbegriff meines Erachtens auch etwas entwertet, weil er sehr schnell von der Arbeitersolidarität beim autoritären Staatssozialismus ist und sozusagen französische Revolution immer auch in den Kontext von Brudermord stellt. Ich finde, man müsste Solidarität, um es ernst zu meinen, tatsächlich mit so einer politischen Aufladung auch verstehen und dann ist Solidarität von Anfang an immer kollektiv und nicht individuell. Im gemeinsamen Handeln entsteht überhaupt erst das Gefühl der Solidarität, nämlich dass man tatsächlich nicht nur formal, nicht nur abstrakt gleiche Belange hat und verfolgt, sondern dass man tatsächlich in der Praxis etwas Gemeinsames und nur in der Praxis und nur gemeinsam etwas erreichen kann, einen Notstand lindern oder ein Problem beheben.
Aber das meine ich, Herr Lessenich, mit verhunzt natürlich, genau die politische Aufladung. Also ich habe im Ohr die Demos der 70er Jahre hoch, die internationale Solidarität. Und das ist so abschreckend dann doch in den Gliedern, dass ich diese Form kollektivistischer, paternalistischer Verführung nicht mehr haben mag.
Naja, das sind jetzt drei Begriffe, die Sie kurz geschlossen haben. Kollektivistisch muss man nicht mit paternalistisch und nicht mit Verführung kurz schließen. Übrigens werden auch noch 2019 auf Demonstrationen solche Parolen skandiert. Oh Gott. Hoch die internationale Solidarität. Und ich finde da nichts Schlechtes dran, weil ich glaube, gerade im Kontext des flexiblen Kapitalismus oder Neoliberalismus und der Umbrüche in der Welt, ja, und der lokalen und nationalen Umbrüche, die gleichzeitig auch ihre weltgesellschaftliche Wurzel haben, ist internationale Solidarität das Gebot der Stunde. Und dann wäre die Frage, wie begreifen wir die? Und das kann nur ein politischer Begriff von Solidarität sein. Da kommt man mit dem Ich in der Welt nicht so weit.
Herr Lessenich, Sie haben den Begriff der Arbeiterbewegung jetzt genannt. In der war der Begriff der Solidarität ein Kampfbegriff. Wir Proletarier verbünden uns gegen die Kapitalisten. Braucht Solidarität, Herr Bude, ein Feindbild?
Es braucht in dieser Fassung des Begriffs in der Tat eine vorgegebene Kollektiverfahrung. Und die Kollektiverfahrung der Arbeiterbewegung war durch die beiden Begriffe der Ausbeutung und der Herrschaft charakterisiert. Die Gemeinsamkeit der Arbeiterklasse, das ist der Marx'sche Gedanke, es kommt dadurch zustande, dass alle, im gleichen Ausbeutungsverhältnis sich befinden, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Ecken und Enden der Gesellschaft kommen, gemeinsam in der Fabrik arbeiten. Und in der Fabrik sind sie auch alle einer betrieblichen Herrschaft unterworfen. Und die Idee von Marx ist, diese gemeinsame Erfahrung der Unterworfenheit und der Herrschaft und der Tatsache der Ausbeutung der Arbeitskraft, das bringt die Leute zusammen. Das heißt, der Kapitalismus gebiert sein Gegenteil im Zentrum der Produktion seiner Werte, nämlich in der Fabrik. Und da ist in der Tat mein Punkt, dass ich diese ganze Vorstellung nicht mehr glaube, aktivieren zu können, um einen Solidaritätsbegriff neu zu begründen. Ich glaube, dass diese vorgegebene Kollektiverfahrung nicht mehr da ist. Wir wissen, dass, wenn man das hart soziologisch auch versucht zu untermauern, gerade die Arbeitsmärkte sind durch weitgehende Polarisierung in allen westlichen Gesellschaften charakterisiert. Da sind die mit den lovely Jobs, die tolle Jobs haben, wo die Leute auch sehr zufrieden sind, hohe Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, wie man das in der entsprechenden Arbeitspsychologie nennt, und die mit den lousy Jobs, die sehr angestrengt arbeiten, die versuchen, über die Runden zu kommen, aber mit hohen Anforderungen und das Gefühl haben, für sie bleibt hier, gibt es nirgendwo irgendeinen Karl Marx, der ihnen versprechen kann, dass ihnen irgendwann mal die Zukunft gehört. Das ist die Ausgangssituation, die ich gesehen habe und mir klar gemacht habe, wie kann man eigentlich heute einen Solidaritätsbegriff begründen, der nicht sentimental ist. Ich wollte überhaupt nicht sentimental über Solidarität reden, wie war es in den 70er Jahren oder irgend so etwas, sondern ich glaube, und dahinter steht durchaus die Erfahrung der großen liberalistischen Phase der letzten 40 Jahre, dass wir nur über das Ich, nur über die Erfahrung eines Ichs zu einer Idee von Solidarität kommen, die die Leute packt. Denn es geht nicht darum, um eine Begründung, es ging mir nicht um eine Idee einer politisch- oder politikwissenschaftlichen oder sozialphilosophischen Begründung von Solidarität, sondern ich habe mich sehr konsequent gefragt, dass Solidarität als Praxis immer etwas mit Erfahrung zu tun hat. Und ohne eine Erfahrungsidee von Solidarität kommen wir in der gesamten Debatte nicht weiter. Und dann habe ich sehr intensiv versucht, darüber zu denken und bin zu dem Ergebnis gekommen, deshalb Camus, dass wir wirklich das Ich in das Zentrum stellen müssen. Das ist das Nadelöhr. Wenn das Ich nicht, wenn Sie so wollen, zittert angesichts der Frage seines Seins in der Welt und daraus eine Idee von Solidarität kommt, werden wir in dieser Frage nicht weiterkommen. Vor allen Dingen, und das ist der Punkt, den Stefan Lesse nicht zu Recht gemacht hat, wenn man das weltweit sieht, in der einen Welt, in der wir alle aufeinander angewiesen sind, wie kann man zwischen Leuten, die in China dabei sind, in die Mittelklasse aufzusteigen und auch gerne einen Golf haben wollen und gerne grohe Armaturen in ihrer Wohnung haben wollen, wie kann man mit denen eine Solidarität finden, wenn bei uns heißt, naja, möglicherweise geht es mit dem Autocluster zu Ende. Wie kann eine Welt, in der die Zukunft aufsteigt bei 4/5 des globalen Südens, wie kann es eine Solidarität geben mit den 1/5 des globalen Nordens, die merken, naja, unsere Zeit ist möglicherweise dabei, ein bisschen abzulaufen. Und meine Antwort aber ist, Bude, nur Bude, ist es, wenn man durch das Ich geht.
Ist es nicht aber in einer Weise auch ein Selbstwiderspruch? Also einerseits dem Neoliberalismus, auch wenn er vielleicht eine gute Sache gewesen sei, jedenfalls anzukreiden, dass an seinem vorläufigen Ende womöglich schon ein Prozess oder eine Struktur der Entsolidarisierung steht und dann trotzdem an das Ich anzuknüpfen. Ist das nicht gleichzeitig Wasser auf die Mühlen dieser Ich-Gesellschaft? Und ich halte diesen politischen Begriff oder einen sozusagen, der Solidarität als eine politische Praxis auch ins Zentrum stellt, den halte ich weder für verhunzt, noch für sentimental, sondern Sie hatten kurz gesagt, dass ein Feindbild womöglich gebraucht würde. Ich glaube, das ist nicht so. Es braucht ein Gegenüber. Es braucht ein Gegenüber. Also solidarisches Handeln, solidarische Praxis ist immer auch eine Praxis mit anderen gegen etwas oder auch im Zweifelsfall dann gegen andere. Und insofern stimme ich vollkommen zu, das ist ein Erfahrungsbegriff in der gemeinsamen Praxis gegen etwas, gegen eine Notlage und für deren Behebung. In dieser Erfahrung stellt sich dann gegebenenfalls Solidarität ein. Herr Bude hat in dem Buch das Beispiel, und ich glaube auch nicht, dass das solidarische Praxis ist, in meinem Sinne jedenfalls nicht. Er hat das Beispiel im Betrieb, montags morgens kommt der der Kollege, ja, blauer Montag und er ist noch nicht so ganz arbeitsfähig und die Kollegen, Kolleginnen greifen ihm unter die Arme. Solidarität geht für mich weiter und wie gesagt, ich finde, das ist eine zu harmlose Bestimmung. Solidarität wäre, der Kollege wird, sei es, weil er jeden Montag dieses Phänomen an den Tag legt oder weil er sich anderes vermeintlich hat zu Schulden kommen lassen, der Kollege wird, soll entlassen werden. Und wenn dann gemeinsam ja gegen die Entlassung angetreten wird von allen Kollegen, Kolleginnen, dann ist das solidarische Praxis. Jetzt kann man sagen, der Grund ist gerechtfertigt oder nicht, aber die Idee ist, gemeinsam für etwas gegen ein Gegenüber an- und einzutreten.
Aber ich finde diese, nochmal meine Diagnose, wir haben doch in allen westlichen Gesellschaften, wir haben das am Anfang, im Opening unseres Gesprächs gehört, wir haben Polarisierungserscheinungen. Wir haben Erscheinungen, dass ein Teil der Gesellschaft sagt, wir haben eine andere Vorstellung des Wirs, das sich verteidigen muss, das sich neu begründen muss. Und ein anderer Teil der Gesellschaft sagt, wir setzen auf das Ich, was sich in Splendid Isolation ein schönes Leben machen kann. Wir haben das gerade bei den Gelbwesten wieder in Frankreich erlebt. Es gibt plötzlich bricht ein Riss in der Gesellschaft auf, das nahe dran war, dass der französische Staatspräsident in richtige Probleme gekommen wäre. Und das muss man sich klar machen. Was passiert da eigentlich? Und wie kann man eine überbrückende Idee finden, dass die diese Polarisierung zumindest so zusammenführen kann, dass es eine Vorstellung eines sich abhängig machen wollenden Ichs gibt und aus dem sich abhängig machen wollen ihm eine neue Kraft zuwächst und man mit dieser Idee auch werben kann und sagen kann, schau mal, willst du dich nicht so verstehen und willst du nicht so eigentlich an die Idee des Teilens, und da stimme ich wieder Stefan Lesse nicht zu, eine Idee des Teilens auf, wenn man so will, auf Augenhöhe, um es noch pathetischer zu sagen, des Teilens auf Augenhöhe, wie das eigentlich in einer Gesellschaft, in unserer
aber
Gesellschaft.
Aber Herr Bude, ob der Begriff der Solidarität der richtige, ich möchte es nochmal einwenden, der richtige Begriff ist, um diesen Riss zu kitten, da habe ich eben gerade meine Zweifel. Oder ob er nicht, und ich finde, da müssen wir unseren Diskurs hier auch mit einbeziehen, ob er nicht Ausdruck des Risses ist es. Also wenn ich mich jetzt gedanklich, kann ich nicht gut, aber versuche in einen AfD-Wähler in Sachsen rein zu versetzen, der diese Debatte hier hört, dann wird er doch sagen, das, was ihr da sprecht über internationale Solidarität zwischen Grohe in Shanghai und Grohe irgendwo sonst, ist genau das, weswegen ich mich auflehne gegen die Eliten, die über meinen Kopf hinweg mein Leben bestimmen wollen. Und das heißt doch, dass der Begriff der Solidarität im Moment zwei sehr unterschiedliche Bereiche umfasst, nämlich das, was hier in unserer Debatte internationale Solidarität in aller Wahrheit genannt wird und das, was zugleich Sie auch in Ihrem Buch, Herr Bude, exklusive Solidarität, aber wohl doch auch Solidarität nennen, nämlich das, was Reziprozität in patriotischen oder sagen wir es noch härter, völkischen, jedenfalls in Milieus gleicher Voraussetzungen und gleicher Geschichte genannt wird. Beide Mal wird argumentiert mit dem Begriff der Solidarität und es werden sehr unterschiedliche Welten damit gemeint. Und deswegen die Frage, kommen wir weiter mit dem Begriff der Solidarität? Ich bin da sehr skeptisch.
Richtig ist absolut richtig der Einwand. Solidarität ist ein gefährlicher Begriff. Es ist quasi, wenn Sie so wollen, ich hatte ja so ein bisschen, man könnte ja meinen, ich habe so einen Heilungsbegriff der Solidarität gehabt.
Genau.
Und aber das Heilende der Solidarität ist aber nur durch die Gefährlichkeit dieses Begriffes zu haben. Das ist meine tiefe Überzeugung. Wenn man den Begriff der Solidarität, und in der Tat, das ist einer, der zwischen rechts und links sozusagen aufrufbar ist, von rechts und von links aufrufbar ist, der Begriff der Solidarität. Und wir haben in der Tat starke, von rechts getragene Solidaritätsgefühle und Imagination in unserer Gesellschaft. Das ist überhaupt keine Frage. Mein Punkt ist, die Linke steht da und kann möglicherweise so etwas wie einen Liberalismus des schlechten Gewissens dagegen aufbieten, was den schon angeführten Wähler in Sachsen, der AfD jedenfalls in dem Moment jetzt im Augenblick nahesteht, noch weiter aufbringt und sagt, jetzt wird auch noch ein schlechtes Gewissen mehr gemacht. Also das ist, glaube ich, und genau diese Situation habe ich versucht zu adressieren und daraus denkerisch, zumindest erstmal denkerisch, eine Lösung zu finden. Und aber ich glaube schon, es braucht ein gewisses Pathos der Solidarität im Sinne, die das Ich adressiert und nicht sagt, du musst wir denken.
Ja, also ich mag das Gefährliche an dem Begriff, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, warum da gleich ein Heilungsimpuls einsetzt. Weil ich glaube tatsächlich, man kann das jetzt auch wieder pathetisch formulieren, dass Solidarität eine Waffe der Nichtherrschenden, der Unterdrückten, ja, oder der Leidenden, der Notleidenden ist. Ich kann mir keine Solidarität unter Herrschen vorstellen. Also dann würde ich den Begriff nicht verwenden. Wenn die 8 reichsten Männer der Welt ja sich untereinander ja in die Arme nehmen, sich einhaken und dann ja hoch die globale Solidarität rufen, dann würde ich das nicht für sehr überzeugend halten. Ja, wenn das tatsächlich Notleidende sind.
Davos schon, ist nicht solidarisch.
Davos, lauter
Egoisten
wahrscheinlich auf der Höhe fällt der Schweizer Berge. Wahrscheinlich fällt in Davos der Solidaritätsbegriff häufiger als auf Demonstrationen der internationalistischen Linken. Da würde ich mal von ausgehen, müsste man aber empirisch prüfen. Das Gefährliche an dem Begriff ist doch nur gefährlich, und jetzt sage ich das auch pathetisch, für die Herrschenden. Und das meine ich jetzt gar nicht ganz allgemein, sondern muss sich jede Konstellation anschauen. Ja, da, wo Menschen von Dingen profitieren, die anderen schaden, dann würde ich davon ausgehen, die geschädigt werden, wenn die Situation verändern wollen, dann müssen die solidarisch handeln. Ja, und dann ist nicht gesichert, in welche Richtung das geht. Ja, und wenn jetzt ein bestimmtes Milieu in diesem Lande sagt, ja, wir müssen solidarisch sein, aber national, völkisch, ja, dann ist das gefährlich. Dann muss man dem aber womöglich einen anderen gefährlichen Begriff gegenüberstellen und nicht die Idee der Heilung, die wir vielleicht in diesem Leben nicht erreichen können.
Genau das ist die Debatte, die zu führen ist. Erstmal ist wichtig, dass der Solidaritätsbegriff, die Hochphase des Solidaritätsbegriffs war die Endphase des 19. Jahrhunderts. Die gesamte Sozialdemokratie weltweit hat gesagt, Solidarität ist der entscheidende Begriff. Nicht Gerechtigkeit und nicht Freiheit, sondern Solidarität ist der entscheidende Begriff. Das ist quasi die Grundlage und alles andere ist da geradezu, da wird davon abgeleitet. Das war ein großes Pathos, ein großes sozialdemokratisches Pathos. Und im Grunde schließe ich daran an, weil ich frage mich, wie kann ein Pathos des Grundlegenden, der grundlegenden Solidarität von Gesellschaft wieder begründet werden unter den heutigen Bedingungen? Und ich glaube schon, dass die Idee der Kampfsolidarität, die sagt, ja, wenn man sich zusammenschließt gegen die, die uns ausbeuten und die und über uns herrschen, dass das im Grunde die Logik der Spaltung unserer Gesellschaft, die wir nicht mehr einholen können, ich meine jetzt nicht die soziale Spaltung, sondern die politische Spaltung unserer Gesellschaft, verstärkt. Und man kann natürlich diese Position haben, dann es muss sich so verstärken. Und es gibt auch eine bestimmte Linie im politischen Denken von links, die von Chantal Mouffe und anderen vertreten wird, dass man sagt, es muss auch so sein, damit die beherrscht werden und die ausgebeutet werden, sehen, worin ihre Gegenkraft besteht. Das ist nicht mein Begriff von Solidarität, den ich versucht habe zu entwickeln.
Ich würde gern versuchen, eine Unterscheidung einzuführen, die ich nun ausnahmsweise nicht Heinz Bude entnehme, sondern dem britischen Ökonomen Paul Collier, auch eher ein Linker, der die Frage stellt, und ich glaube, die müssten wir hier auch diskutieren, wenn wir jetzt Solidarität schön und gut finden, was bringt eigentlich dazu, über die Begriffsgeschichte hinaus die Menschen solidarisch zu sein? Und von Paul Collier stammt die Unterscheidung, wenn wir jetzt eben über das pathetisch-existenzialistische hinausgehen, es gibt die Möglichkeit, es über Altruismus zu machen, also sei nett zu deinem Nachbarn, er ist wie du, oder es über Reziprozität zu machen. Mhm. Und Collier, und ich finde das sehr einleuchtend, sagt, Altruismus klingt schön, ist aber schwach, hat noch nie richtig funktioniert, weswegen auch Solidarität in die Fernbeziehung einfach immer schwieriger ist als in der Nahbeziehung. Und eben im Gegensatz dazu, über Reziprozität funktioniert sie gut. Und da weisen alle auch empirischen Untersuchungen darauf hin, wenn man die Leute dazu bringen will, über Steuersysteme umzuverteilen, auch über progressive Steuersysteme oder über Sozialsysteme den anderen Anteil haben zu lassen an dem, was ich erarbeitet habe, dann funktioniert es über Reziprozität. Das heißt, ich stehe für die Rente der Alten ein, weil später die Jungen für meine Rente einstellen, etc., etc. Und ich finde, wenn man Solidarität nicht zusammenbringt mit Reziprozität, dann bleibt man doch immer im Appellativen oder fast noch schlechter im Moralisierenden.
Ja, Herr Bude, das ist ja eine Frage, die Sie in Ihrem Buch aufwerfen. Sie schreiben, Solidarität ist eine Möglichkeit jedes Einzelnen. Man kann sie verwerfen oder sie nutzen. Wann handeln Menschen solidarisch?
Am Handeln selber ist das gar nicht so einfach abzulesen. Denn es gibt natürlich auch geradezu ein Wirtschaftszweig, der Reziprozität nutzt als ein Mittel, um, ich sag's mal simpel, um Geld zu verdienen. Das ist natürlich die gesamte Netzwerkwirtschaft. Die Netzwerkwirtschaft basiert auf diesem Gedanken der sich steigernden Reziprozität und auch des sich abhängig machens als ein Vorteil, sogar als eine Wertsteigerungsdynamik, in dem sich in Schwarmeffekten sich wechselseitig abhängig macht. Wichtig ist jetzt, dass dies auch man als Person, als Zuschauer sich diese Dinge anschauen kann und sagen kann, ja, ich bin schlau und ziehe jetzt einen Nutzen daraus, indem ich diese Netzwerkökonomie zu meinem Geschäftsmodell mache. Wichtig ist mir, dass so richtig der Gedanke, ich glaube, der Gedanke ist sehr, sehr richtig mit der Reziprozität. Also Solidarität ist nicht herablassendes Mitleid, ist nicht der Bettler, dem man Geld gibt. Es ist nicht diese Logik einer generalisierten Barmherzigkeit. Es ist eben nicht Barmherzigkeit, sondern Solidarität hat in der Tat was, absolut richtig, Collier, mit Wechselseitigkeit und Reziprozität zu tun. Das ist der entscheidende, die Logik der Praktik von Solidarität ist immer eine Reziproka. Übrigens aus der Arbeiterbewegung, Wechselseitigkeit.
Das sagen ja auch alle soziologischen Konzepte, die ernst zu nehmen sind und im Griff definieren wollen, die gehen ja auf die Gegenseitigkeit oder Wechselseitigkeit ein.
Genau.
Nur interessant ist natürlich, dass nicht nur theoretisch, sondern auch in der Alltagspraxis und in dem Wissen der Akteure Reziprozität ein sehr dehnbares Konzept ist. Das kann eng geführt werden, eng gefasst werden im Verständnis, auch im Selbstverständnis, dass gesagt wird, ich zahle jetzt Rentenbeiträge und später tun das meine Kinder, Kindeskinder für mich, ja, dann ist sozusagen das, was getauscht wird oder wo man Gegenseitigkeit erwartet, auf einer Ebene. Ja, das ist auch dasselbe Gut.
Ja, aber
es gibt empirisch nachweisbar sehr, sehr allgemeine Vorstellungen einer vollständig verallgemeinerten Gegenseitigkeit, ja, wo Leute sagen, ich weiß nicht wo und wann und wie und in welcher Form, aber irgendwie wird es mir schon zurückgegeben werden, ja, wenn ich jetzt einzahle, wenn ich jetzt auf mich um andere kümmere, ja, wenn ich irgendwas tue mit anderen, das wird schon auf irgendeinem Wege zurückkommen. Das ist auch Gegenseitigkeit. Also Reziprozität ist nicht immer nur eng zu führen als Gütertausch, meinetwegen auch über die Zeit, sondern es gibt da sehr, sehr weite Verständnisse, dass
absolut,
wir in absolut einer Gesellschaft
der Gegenseitigkeit leben. Aber deswegen würde ich sagen, Reziprozität über die Fernbeziehung nennen wir Markt oder anders gesagt, da haben wir mit dem Markt die besten Erfahrungen gemacht. Das ist nicht unser Thema.
Ganz zentral. Jetzt habe ich so lange gewartet, dass der Hank den Markt ins Spiel bringt.
Ja, das ist aber auch ein reziprokes System und es ist noch einmal, was die Fernbeziehung betrifft, das Beste, was wir haben, weil Adam Smith sagt, wenn wir die Barmherzigkeit des Bäckers und des Metzgers erwarten, dann sind wir schon auf dem falschen Pfad.
Ja, von Barmherzigkeit hat hier gar keiner geredet. Genau. Das ist der falsche.
Doch, ich habe gesagt, das muss man davon abgrenzen. Aber wichtig, mir ist jetzt noch der Punkt wichtig, dass wir heute eine Gruppe haben, die diese Reziprozitätslogik beobachtet. Und diese Gruppe ist außerordentlich mächtig. Und daraus, wenn Sie so wollen, ein Kapitalisierungsmodell macht. Und deshalb mein Punkt, dass die Objektivität der Reziprozität, und ich kann die auch als Objektivität erfahren, Rainer Hank hat das Umlagemodell der Rentenversicherung bei uns angesprochen. Die, glaube ich, viele Leute sehr überzeugt mittlerweile, weil sie das Kapitalsicherungsverfahren als problematisch ansehen angesichts der Lage der internationalen Finanzmärkte. Aber der Punkt ist, man kann immer noch sagen, ich nutze die Reziprozität oder ich stelle mich in diese Reziprozität hinein. Ich bin in der Tat der Meinung, dass man ein Solidaritätsmodell für mündige Menschen entwickeln muss, die auch Nein sagen können zur Solidarität. Es muss niemand solidarisch sein, glaube ich. Es muss niemand sein. Es ist wichtig, Durch was kann man eigentlich Leute davon überzeugen, zu sagen, wenn du solidarisch bist, wird dein Leben besser. Du kannst dich anders verstehen und es ist eine Möglichkeit, dein Leben reicher zu machen, wenn man es fast etwas pastoral sagen will. Und es gibt nicht jede Praktik, kann man noch mal reflexiv benutzen. Man kann aus dieser Praktik etwas machen. Es ist nicht so, dass in der Praktik selber das Selbstbewusstsein als Bezugsinstanz der Entwicklung von Solidarität verschwindet.
Jetzt befinden wir uns, wir haben es schon festgestellt, politisch in einer Situation, in der rechte Populisten mit einfachen Grenzziehungen von wir und sie erfolgreich sind. Wir, das sind alle, die sich benachteiligt fühlen, zu kurz gekommen als Opfer des herrschenden Systems. Das ist das Identitätsangebot, das die Rechten ihren Wählern machen. Das Volk, das stiftet Gemeinschaft. Herr Bude, wie kommt man dagegen mit einer Politik der Solidarität an?
Ich glaube, das war genau mein Punkt. Man braucht ein starkes Konzept. Ein starkes Konzept, das diesen Impuls aufgreift. Diesen Impuls aufgreift zu sagen, wir sind doch belogen und betrogen worden. Das stimmt doch eigentlich alles nicht mit dem Starken selbst. Es ist doch nicht so, dass nur der Einzelne, der sich stark macht, überlebt. Man braucht die Resonanz in dem Wir. Dass man genau das aufnimmt und sagt, was bedeutet das aber dann für unsere Gesellschaft? Was bedeutet das für unsere Existenz in der einen Welt? Und über diesen Weg, wenn Sie so wollen, diese destruktive Energie des Kaputtmachens dessen, von dem man glaubt, dass es einfach nur Lug und Trug ist, zu überführen in eine Vorstellung, eine kollektive Idee davon, wie wir eigentlich gemeinsam weiterkommen können. Und die Idee des Risses in unserer Gesellschaft, das ist, mag man jetzt idealistisch, ich glaube, es ist absolut realistisch, alle andere Politik ist sehr schnell dabei, sektiererisch zu werden, meiner Ansicht nach. Es muss eine Idee einer Gemeinsamkeit geben, weil, und das ist natürlich der politische Hintergrund bei mir, ich möchte gern eine Mehrheitsoption in der Gesellschaft für Solidarität entwickeln und nicht nur ein Solidaritätskonzept für Leute, die das als Kampfkonzept benutzen können und dann unterlegen sind und sagen, aber eigentlich hätten wir doch das Recht, den Kampf zu gewinnen.
Herr Hank, lassen Sie sich mit dem Thema Solidarität AfD-Wähler für die Mitte zurückgewinnen?
Das glaube ich eben nicht, sondern mit dem Thema Solidarität lässt sich der nationale Patriotismus von AfD-Wählern formulieren. Und das Interessante ist ja, das klingt ja sehr wünschenswert und ich würde aber doch auch sagen, ein bisschen idealistisch, was Bude gerade gesagt hat. Die politische Gegenbewegung, also nicht die intellektuelle, aber intellektuell sogar unterstützt, die politische Gegenbewegung ist dann eben auch wiederum ein linker Populismus, der dies auch als Solidarität formuliert. Also Chantal Mouffe wurde ja schon angesprochen, aber auch was Leute wie Corbyn machen, ausgewiesene Antisemiten, ist eine Form der linken Solidaritätstheorie, die sich quasi, die die Spaltung dann nur noch verstärkt, aber sie nicht überbrückt. Und deswegen noch einmal, wenn gerade der politische Kampf mit dem Solidaritätsbegriff als nationalem Solidaritätsbegriff, als gruppenspezifischen Solidaritätsbegriff links oder rechts geführt wird, dann glaube ich nicht, dass es die Intellektuellen schaffen, darüber noch wiederum einen universalen, kosmopolitischen, globalen Solidaritätsbegriff zu spannen.
Da kann ich vollkommen zustimmen. Das glaube ich auch. Also ich glaube schon, dass die Spaltungslinie in dem Sinne, die ist zwischen einem national gedachten Solidaritätsbegriff und dem eines internationalistisch gedachten. Selbstverständlich kann man rechte Wähler gewinnen mit einem linken nationalsozialen Wohlfahrtsstaatsverständnis, ja, Umverteilung unter uns, ja, und genau. Gegen die anderen oder ja, die sollen draußen bleiben. Das ist aber dann keine linke Politik mehr und das ist dann auch ein Solidaritätskonzept, was eben enge Grenzen zieht. Ich glaube, für die Zukunft wird es entscheidend sein, ein liberales oder linkes, internationalistisches, globalistisches Solidaritätskonzept zu vertreten. Und zwar offensiv. Offensiv und auch die Gegner und Gegnerinnen zu benennen einer solchen Vorstellung von Solidarität.
Aber wie kann man das machen, nachdem alle Leute nun gerade bei Macron vorgeführt bekommen, dass das nicht funktioniert? Zu Recht haben die Leute gesagt, Macron naja, will also, die Welt retten, aber er
nein,
interessiert sich nicht
für Frankreich. Das haben sie nicht zu Recht gesagt. Macron will nicht die Welt retten. Also man kann, glaube ich, das ja, muss natürlich...
Das haben Sie gesagt,
das, aber, die Leute aber Herr Bude, haben das gesagt. Ja, aber es müssen natürlich auch Personen hinter so einem internationalistischen Solidaritätsverständnis stehen, dem man es ihnen auch abkauft. Und das kauft man dem Staatsfürsten, dem Mélenchon wird man ein nationalsoziales Solidaritätskonzept abkaufen und wird sicherlich auch abgekauft werden, so wie es dem Rassemblement National auch abgekauft wird und werden wird. Nein, da muss wirklich eine überzeugende Figur hinterstehen und die darf weder antisemitische Allüren an den Tag legen, noch darf sie wie Macron im Palast residieren und erst wenn das Volk aufmüpfig wird, dann durch die Lande fahren und Konferenzen veranstalten. Nein, man muss durch die ganze Art, wie man an Politik herangeht und wie man sie repräsentiert, auch für so einen Internationalismus, und zwar einen, der über Europa hinausgeht, für einen solchen Internationalismus auch stehen und einstehen.
Das nehmen wir als Schlusswort in diesem SWR2-Forum. Die Sehnsucht nach dem Wir-Gefühl. Fehlt uns die Solidarität? Das war heute unser Thema. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Publizisten Dr. Rainer Hank, bei Professor Dr. Stefan Lessenich. Er lehrt Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und bei dem Soziologen Professor Heinz Bude von der Universität Kassel. Sein Buch Solidarität, die Zukunft einer großen Idee ist im Verlag Hansa erschienen und kostet 19 Euro. Durch die Sendung führte Michael Riesel.